Chuck. Willkommen bei der Podcast der Bendy. Chuck. Chuck. Chuck.
Geschichte und politische Bildung sind seine Leidenschaft. Erinnern.at, Johann August Malin Gesellschaft, Rätikus Gesellschaft. Nur drei wohlklingende Namen, wo Johannes Spies, 43 Jahre jung, Vater einer 7-jährigen Tochter und wohnhaft im schönen Dornbirn, aktiv ist. Darunter auch für die Gewerkschaftsschule des ÖGB, die Fachhochschule Dornbirn oder auch das Jüdische Museum, wo er als Kulturvermittler seit 2012 tätig ist. Ich freue mich heute besonders, dass ich ein Gespräch mit Johannes Spies haben darf. Hallo Johannes.
Ja, Wandi, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Schön. Wir starten ein bisschen retrospektiv, vielleicht ein, zwei Schwenks aus deiner Kindheit und dann würde ich gerne zum Studium an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg kommen.
Ja, ein Schwenk aus der Kindheit, der vielleicht interessant sein könnte, ist der, ich bin ja anders als eigentlich oft angenommen, kein gebürtiger Vorarlberger, sondern geboren in Graz. Das hat mit der Familiengeschichte zu tun. Bereits meine Großeltern, ja, sind eigentlich klassische Wirtschaftsmigranten aus dem Osttirol und der Steiermark gewesen, eben die ja hin in den goldenen Westen in den 50er Jahren Vorarlberg gezogen sind. Und ja, vor diesem Hintergrund ist eigentlich auch die Familiengeschichte mit dem Schwerpunkt Vorarlberg eigentlich erst ab den 1950er Jahren dann so eben zu sehen und dadurch auch die Verbindung meiner Eltern dann zu Graz, zu meiner Geburt eben dort.
Aber du hast nicht in Graz gewohnt oder als Kleinkind?
Nein, bin mit etwa 9 Monaten nach Vorarlberg gekommen und seitdem sehr gerne hier.
Dann erübrigt sich jetzt vielleicht die Frage, ob du eher Vorarlberger bist oder Steirer oder dich als beides fühlst.
Jetzt eine Frage nach der Identität. Genau. Sehr schwierig, oder? Ich glaube, Erikson war das, oder mit der Genese der Identität, die ja eigentlich immer im Wandel begriffen ist und eigentlich nie vollends abgeschlossen. Also, wenn du mich fragst, wer ist Johannes Spies? Johannes Spies ist natürlich Österreicher. Er ist aber auch Vorarlberger, er ist auch Dornbirner. Am allerliebsten ist er jemand, der gerne mit anderen im Gespräch ist und sich mit anderen Menschen umgibt.
Okay, schön. Was ist eine Erinnerung aus deiner Kindheit noch, Jugendzeit, wo dir bis heute immer wieder ein schöner, stetiger Erinnerung geblieben ist?
Mhm. Vielleicht können wir an der Stelle etwas über die Schule sprechen. Schule ist ja auch etwas, was uns beide als Lehrpersonen verbindet. Ich war kein erfolgreicher Volksschüler.
Was heißt das? Zweier und Dreier im Zeugnis?
Muss ich mich outen? Ja. Zweier und Dreier im Zeugnis.
Da haben wir was gemeinsam,
ja. Ich erinnere mich mal an ein befriedigend in Deutsch und Mathematik. Und vor dem Hintergrund war für mich eigentlich der Weg an ein Gymnasium oder spätere höhere Bildung eigentlich nicht vorprogrammiert. Ich hatte dann das Glück, dass ich an der früheren Hauptschule Dornbirn-Markt sehr gute Lehrpersonen kennenlernen durfte und mit ihnen arbeiten durfte. Seit diesem Zeitpunkt war Schule für mich eigentlich nie mehr ein Problem. Ja. Da sieht man auch, was für einen Stellenwert eine Lehrperson so in der Bildungsbiografie eines Menschen auch haben kann.
Schön.
Wie prägend Lehrpersonen sein können.
Und der Kreis hat sich dann auch geschlossen, weil meines Wissens unterrichtest du an eben dieser Schule.
Genau.
Genau. Und jetzt kommen wir, ich würde sagen, wir bleiben gleich dabei, Pädagogische Hochschule. Was hat dich dazu bewogen, Lehrer zu werden?
Genau. Was hat mich dazu bewogen, Lehrer zu werden? Also ich erinnere mich eigentlich noch sehr deutlich an eine Episode, die in diesem Zusammenhang mir ganz wesentlich erscheint, nämlich ich bin dann nach der Hauptschule Schüler an der Handelsakademie in Bregenz geworden. Warum Handelsakademie Bregenz? Ich kann es bis heute nicht ganz erklären. Ich glaube, ein damaliger Freund von mir hat sich da angemeldet und ich habe mir gedacht, ja, okay, wenn der dorthin geht, gehst du auch dorthin. Und wie so vieles ist eben der Zufall im Leben eine bestimmende Größe. Ich war dann an der Handelsakademie und habe dann relativ gleich mal erkannt, dass ich mit Rechnungswesen, BWL, ganz sicher nicht mein Leben bestreiten werde, also mein Berufsleben. Mhm. Und ich erinnere mich noch, ich bin damals vom Bahnhof Riedenburg rübergelaufen zur Handelsakademie und habe mich so gefragt, naja, Johannes, was hast du eigentlich vor mit deinem Leben? Ja? Und ich wusste, dass das, was viele nach der Handelsakademie vorhaben, ja, nämlich entweder BWL oder Jus zu studieren, dass das nicht meine Berufswahl sein wird. Also welchen Wert hatte die Handelsakademie für mich? Ich würde schon sagen, auch einen wesentlichen, weil ich wusste, was ich nicht wollte.
Schau, ein Vorteil, ja.
Und vor dem Hintergrund war für mich eigentlich relativ gleich einmal klar, ich möchte Lehrer werden. Vielleicht auch in Zusammenhang mit diesem positiven Erlebnis in der Hauptschulzeit, das ich vorher gerade
Du dich an der Pädagogischen Hochschule, damals PEDAG, inskribiert.
Genau, ich habe mein Jahr Zivildienst gemacht bei der katholischen Kirche, habe dann inskribiert an der Pädagogischen Akademie in Feldkirch und auch da wieder der Zufall. Englisch war für mich klar, das war immer eine Leidenschaft von mir, das war immer auch etwas, das für mich einen besonderen Reiz hatte, ja, Sprache und auch in dem Zusammenhang Kultur. Ja. Ich war damals aber eher orientiert an der Geografie und habe aber wieder durch Zufall einen Zivildienerkollegen, der heute übrigens auch Lehrer ist, getroffen und der hat mir gesagt, du Johannes, du interessierst dich doch für Geschichte. Überleg doch mal, ob du nicht statt Geografie Geschichte inskribieren willst. Da gibt's einen Professor, der ist verdammt gut und mit dem wirst du große Freude haben. Und so wurde aus dem Johannes Spieß jemand, der sich dann eben für Geschichte inskribiert hat.
Der Professor kann nur Gerhard Wanner sein.
Das war Gerhard Wanner.
Ja, okay. Wahnsinn. Ja, wie ging's dann weiter? Du hast dich für Geschichte und Englisch inskribiert. Hast dann bei Gerhard Wanner einiges gelernt, denke ich, oder? Für das spätere Leben. Er war sehr prägend für all seine Schüler, seine Vorlesungen, legendär.
Ja, für mich war das eigentlich so, dass ich mich über all die 6 Semester an der Pädagogischen Akademie gut betreut gefühlt habe. Auch wenn viele Kommilitonen jetzt eher Kritik für die Studienzeit dort über hatten. Für mich war das in Ordnung. Ich habe auch den Eindruck, ich habe fachlich wirklich sehr, sehr gute Lehrende, Dozierende erleben dürfen. Ottmar Gassner in dem Zusammenhang im Bereich Englisch auch eben zu erwähnen oder im Bereich der Fachdidaktik, Franz Ludescher, Arnold Kretsch. Ich meine, das waren einfach Leute, die nur fachlich und auch ein bestimmtes Handwerkszeug vermittelt haben, sondern immer auch eine bestimmte Haltung. Ja,
richtig.
Aus der sie eben ihre pädagogische Praxis entwickelt haben.
Du hast dann nach Abschluss der PEDAG gleich angefangen, ich glaube in Bregenz.
Ich habe bei Gerhard Wanner die Diplomarbeit geschrieben zum Thema Geschichte des Volksschulwesens in Vorarlberg in der Zwischenkriegszeit. Da sieht man auch ein bisschen so dieses Interesse, das durch die Lehrtätigkeit von Gerhard Wanner bei mir geweckt wurde, nämlich ein Interesse für die Vorarlberger Geschichte, ein Interesse für die Vorarlberger Zeitgeschichte. Und ich habe dann direkt danach im Schuldienst begonnen, nämlich an der damaligen Hauptschule Bregenz-Vorkloster.
Da warst du dann, glaube ich, einige Jahre?
Da war ich 9 Jahre.
Und hast dann weiter studiert nochmal oder bist du dann gewechselt nach Dornbirn an deine ehemalige Schule? Ist das richtig?
Ja, also da müssen wir vielleicht so die berufsbegleitende Bildung als eigene Schiene betrachten. Ich glaube, das war 2010, damals in Schlosshofen, aber von der Universität Salzburg betreut, den Lehrgang für politische Bildung eben absolviert, damals bei Herbert Dax, auch kein unbekannter Politikwissenschaftler in Österreich. Auch hier wieder muss ich sagen, das war einfach ein sehr förderliches Umfeld. Ja. Das Land Vorarlberg hat das gefördert, diese Weiterbildung für Lehrpersonen. Und das ist eigentlich etwas, das ich bis heute im Lehrberuf sehr, sehr genieße, nämlich die Möglichkeit, auch die eigene Entwicklung aktiv zu gestalten, sich für Weiterbildungen eben zu entscheiden. Und die politische Bildung blieb mir. Ich habe dann in weiterer Folge an der Pädagogischen Hochschule in Innsbruck einen Lehrgang gemacht für politische Bildung, auch an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in Stams und an der Universität Krems das Masterstudium bei Peter Filzmaier.
Okay, Peter Filzmaier, auch wieder ein sehr bekannter Name, ja. Und dann hast du nach Dornbirn gewechselt, glaube ich, nach dieser Zeit.
Genau, ich habe nach 9 Jahren in Bregenz nach Dornbirn gewechselt. Ich habe mich damals ein bisschen umgehört. Ich meine, das waren ja noch muss sagen, für das System sehr, sehr positive Zeiten, wenn man vergleicht mit dem Lehrerwechsel, den wir aktuell haben. Aber auch damals war es möglich, dass sich, wenn man sich ein bisschen umgesehen hat, mehrere Optionen aufgetan haben. Und ich habe mir einige Schulen angesehen, indem ich Kontakt mit den Direktorinnen und Direktoren aufgenommen habe, wurde eigentlich überall zu einem Gespräch eingeladen. Und in Dornbirn, der damalige Direktor Eugen Blaser, das war für mich eine besondere Erfahrung. Da wurde nämlich nicht gefragt, wie ich politisch zum Thema neue Mittelschule in Österreich stehe, ob ich da pro bin oder eher dagegen eingestellt bin, ja, sondern da war die Ansage klar von Schulleiter damals, von Eugen Blaser, der gesagt hat, so und so viele Stunden musst du übernehmen, du wirst Klassenvorstand sein, ich brauche jemand, der Sport bei den Buben unterrichtet, überleg dir das 2 Wochen. Und das war einfach eine klare Ansage und das hat mir ein gutes Bauchgefühl erzeugt. Und vor dem Hintergrund war meine Entscheidung eigentlich eine leichte. Ja.
Und in der Schule bist du heute ja noch
bin
tätig.
Ich heute noch richtig, genau.
Mhm. Sehr schön. Das klingt spannend. Was sind jetzt so die Herausforderungen momentan als Lehrperson?
Wo möchtest du beginnen?
Ja, das ist schwierig. Ja.
Also, Bandi, fangen wir vielleicht dort an. Ich muss sagen, nach all den Jahren und jetzt bin ich doch auch schon über 20 Jahre im Schuldienst, muss ich sagen, für mich persönlich ist es immer noch der schönste Job, den ich mir für mich hätte aussuchen können.
Wow, schön.
Ich sage es aus Überzeugung.
Ja.
Es gibt Tage, an denen bin ich genervt. Das hat jeder. Es gibt Tage, an denen fühle ich mich überfordert. Es gibt Tage, die machen mir auch Angst. Jetzt nehme ich Bezug auf dieses Amok-Attentat vor wenigen Tagen in Graz.
Graz, ja. Genau, ja.
Es gibt Tage, die machen mich manchmal auch zornig, ja. Aber im Wesentlichen muss ich sagen, finde ich es eine sehr, sehr schöne Aufgabe, nämlich weil wir als Lehrpersonen unglaublich viel gestalten können und ins Tun kommen können.
Da komme ich jetzt vielleicht zu meiner nächsten Frage, weil du bist bei deinen Schülern, mit deinen Schülern sehr aktiv in Projekten, in Exkursionen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, da gibt es so viele. Was sind jetzt so deine, wo du sagst, wow, da sind die Schüler nachher rausgekommen, das werden sie ein Leben lang nicht mehr vergessen.
Das müssen wir die Schüler fragen.
Ja.
Also wir sind ja als Lehrpersonen in dieser Scharnierfunktion. Wir haben Vorgaben, Lehrpläne, Schulunterrichtsgesetz, Schulorganisationsgesetz, Erlässe, you name it. Ja. Aber wie wir zwischen diesen normativen Angaben und den persönlichen Bedürfnissen der Schüler vermitteln, das ist dieser Gestaltungsspielraum, den ich eben angesprochen habe. Und vielleicht für manche Schülerinnen und Schüler könnte ein Erlebnis gewesen sein, das, was mein Kollege Raphael Honneder und ich jetzt das 8. Jahr in Folge an der Mittelschule Dornbirn-Markt quasi als Unterrichtsprojekt halten, nämlich das Freifach politische Bildung, indem wir querbeet durch das Feld der Politik im engeren Sinn, aber auch im weiteren Sinn, nicht nur Parteien, sondern Politik auch im Freundeskreis, der Familie, im Dorf, der Stadt, dem Land, in der Gemeinschaft eben Themen bearbeiten. Und wir haben jetzt in diesem Jahr mit Schülerinnen und Schülern überlegt, ja, was ist eigentlich etwas, das euch wirklich interessiert? Ein Thema, das euch ja unter den Nägeln brennt, wie man so schön sagt, etwas, das euch von ja besonderer Bedeutung ist. Und hat sich herausgestellt, das Thema Sicherheit. Und das meine ich mit diesem Gestaltungsspielraum, den ich so positiv erlebe. Wir haben jetzt im Freifach politische Bildung zum Thema Sicherheit zusammengearbeitet mit der Polizei. Wir waren beim österreichischen Bundesheer eingeladen. Ja. Das Bundesheer war bei uns. Ja. Wir hatten Besuche von Politikerinnen und Politiker. Unlängst war gerade Christoph Weibel, ja, als Landtagsabgeordneter und Stadtpolitiker in Dornbirn bei uns zu Gast. Ja. Mit dem eben die Schülerinnen und Schüler Gespräche und Themen ausgehandelt haben. Und also dieser Gestaltungsspielraum und das Eingehen auf die Interessen der Schüler, das ist wirklich etwas, das ich sehr, sehr genieße.
Schön.
Ja, geht toll. Natürlich nicht immer. Ja, es gibt Lehrpläne.
Mhm.
Ist nicht alles beliebig, ja, aber wir haben einen Gestaltungsspielraum.
Ja, und, das stimmt, absolut.
Ja, den gilt es so zu nutzen, dass man sich auch eben verwirklichen kann, dass man auch eigene Interessen ein bisschen daran anknüpfen kann.
Johannes, ich würde gerne fortsetzen mit Erinnern.at. Für unsere Hörer, was ist Erinnern.at und wie bist du da dazu gekommen? Weil du bist dort Netzwerkkoordinator für Vorarlberg. Kleines Stichwort Sitz in Bregenz damals, aber gerne von dir die Erklärung.
Ja, Erinnern.at ist das ÖAD-Programm zum Lehren und Lernen über Nationalsozialismus und Holocaust. Ja. Gibt es jetzt auch schon seit über 20 Jahren, damals federführend von Werner Dreier und Peter Niedermayer ins Leben gerufen, hat sich daraus wirklich ein österreichweites Netzwerk von Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch in Verbindung mit fachkundigen Personen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eben entwickelt. Als Netzwerkkoordinator für Vorarlberg bin ich dafür zuständig, dass zwischen Lehrpersonen, die in der Praxis sind, und Erinnern.at als Institution, wenn man so möchte, ein Austausch besteht. Es gibt Angebote von Erinnern.at, die beginnen vom, ich sage jetzt, Unterrichtsmaterial bis hin zu mehrtägigen Fortbildungsmöglichkeiten, dem zentralen Seminar, dem Zeitzeugenseminar, das du ja auch kennst, den Hochschullehrgängen, die auch eben Reisen nach Israel, Yad Vashem eben auch mit einschließen. Ja. Und
wie bist du da dazu gekommen? Was war hier ausschlaggebend?
Ja, mein Vorgänger Werner Bundschuh ist 2016 in Pension gegangen. Und weil ich selber bereits als Lehrperson immer wieder bei Veranstaltungen von Erinnern.at teilgenommen habe, in Projekten auch mit Werner Bundschuh kooperiert habe, das ist auch so eine Funktion von Erinnern.at. Lehrerinnen und Lehrer melden sich mit Anfragen aus dem Unterricht, mit der Frage der Unterstützung von Projekten, mit der Anfrage zu Workshops, aber auch jetzt zum Beispiel zu Themen, die etwas universeller sind, wie zum Beispiel, wie kann man über Antisemitismus im Klassenzimmer sprechen? Und was bedeutet das im Kontext einer Migrationsgesellschaft? Und
da vermittelt ihr dann Experten oder macht ihr selber
Unterrichtsmaterialien? Vorträge? Ich habe selber auch schon Workshops in Klassen geleitet, aber natürlich auch fachliche Zugänge dazu, Faktenwissen, Methodik, Didaktik. Welche Haltung kann man einnehmen als Lehrperson? Ja.
Das ist kostenlos.
Die Angebote sind kostenlos, ja. Aber wie auch, ich sage jetzt mal, das wäre jetzt ein weiterer Rahmen auch, wie kann ich zu einem kontroversen Thema ein Gespräch führen? Ja, das sind so Dinge, die mir eben der Beantwortung der Anfragen immer sehr, sehr wichtig sind. Ja. Und so bin auch ich näher und näher mit Erinnern.at durch meine pädagogische Praxis eben zusammengekommen. Und als Werner Bundschuh dann eben in Pension ging, kam die Anfrage, ob ich mir nicht das vorstellen könne, dieses Netzwerk für Vorarlberg weiter zu begleiten. Und das mache ich mit großer Freude.
Du hast ja einen Newsletter, der regelmäßig erscheint.
Genau, den bekommst du auch.
Ja, genau. Ja. Es gibt ganz viele tolle Informationen und Events und so weiter.
Stimme mich.
Ja, es ist sehr gut. Von dem kommen wir zum nächsten. Du bist Obmann der Johann August Malin Gesellschaft. Mhm. Viele der Hörer werden wahrscheinlich nicht wissen, wer Johann August Malin war und was die Gesellschaft dahinter ist. Mhm. Vielleicht kurz ein paar Worte dazu.
Ja, die Johann August Malin Gesellschaft ist ein historischer Verein, der in seinem Zentrum ist es Aufgabe, hat die Vorarlberger Zeitgeschichte kritisch zu beforschen, jene Bereiche zu Themen zu machen, die bisher ausgelassen, ausgeklammert, vielleicht auch verschwiegen wurden. Und mit diesem Ansatz und in Zusammenhang mit der Geschichte der Johann August Malin Gesellschaft lässt sich sagen natürlich, dass hier aus den 1980er Jahren heraus eine Forschungs- und Vermittlungstradition begründet wurde, die vor allem im Bereich der Zeitgeschichte Vorarlbergs angesiedelt ist, nämlich wenn es darum ging, kritisch sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus oder auch des Austrofaschismus auseinanderzusetzen. Ja. Die Johann August Malin Gesellschaft ist als Verein tätig in Publikationen. Es gibt eine Schriftenreihe. Es gibt eine Website mit einem Lexikon zu Opfern und Verfolgten des Austrofaschismus, aber auch des Nationalsozialismus. Es gibt eine Vielzahl an Texten, die die Website bereitstellt. Es gibt aber auch Veranstaltungen, die wir entweder selber durchführen oder in Kooperation mit unterschiedlichen Partnern aus Vorarlberg oder der Region umsetzen.
Sehr gut. Und wie groß ist der Verein? Wie viele Mitglieder gibt's da?
So, das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe es relativ genau im Kopf. Wir hatten nämlich vor 2 Tagen eine Vorstandssitzung und da geht es auch um solche Dinge wie die Mitgliederzahl. Es sind, genau, exakt 241 Mitglieder aktuell.
Nicht schlecht, ja. Und die kommen wahrscheinlich nicht alle aus Vorarlberg, sondern einfach auch Grenzregionen.
Genau, kommen nicht alle aus Vorarlberg. Es gibt Leute, die beispielsweise in Wien wohnen, aber einen Vorarlberg-Bezug haben. Es gibt Leute, die nach Vorarlberg ziehen und sagen, es ist mir ein Anliegen, diesen Verein zu unterstützen. Ich meine, im Vergleich zu anderen Vereinen sind wir ja wirklich sehr schonend, was die Finanzen angeht. 25 Euro Jahresbeitrag.
Genau.
Ist, glaube ich, okay.
Und Mitglied werden kann man einfach, wenn man auf die Webseite geht.
Ja, oder mir eine E-Mail schreibt. Mhm. Die E-Mail-Adresse findet man auf der Website. Und Studierende haben noch einen Rabatt. Und die Mitglieder, neue Mitglieder bekommen 2 Bücher gratis.
Okay.
Und ein tolles Veranstaltungsprogramm.
Und der Sitz ist in Dornbirn.
In Dornbirn, okay,
genau. Sehr schön. Das passt ja auch sehr gut zusammen mit Erinnern.at, also auch thematisch gibt es da ja Überschneidungen.
Es gibt Überschneidungen und es gibt vor allem Synergien, was Organisation von Veranstaltungen, Umsetzung, Begleitung von Vorträgen, Buchpräsentationen, Filmvorstellungen etc. eben auch betrifft. Natürlich, weil die Johann-August-Merlin-Gesellschaft ein kleiner Verein ist, der eigentlich über kein Vermögen verfügt, ja, ist natürlich in diesem Zusammenspiel auch möglich, dass sich finanzielle Synergien ergeben.
Sehr gut und sehr wichtig, ja. Da kommen wir zur Rethikus-Gesellschaft. Da bist du nach wie vor im Vorstand.
Das ist richtig, ja.
Und was ist jetzt da der Unterschied oder die Gemeinsamkeit zu den vorigen genannten?
Ja, zur Rethikus-Gesellschaft kommen wir eigentlich zu Gerhard Wanner zurück. Und zur Diplomarbeit, von der ich vorher erzählt habe. Und Gerhard Wanner hat als betreuender Professor meine Diplomarbeit gelesen und hat dann gesagt, du, Johannes, möchtest du da nicht einen Beitrag daraus schreiben und den publizieren? Das war für mich natürlich eine tolle Sache, ja, dass ich hier diesen Erstling, wenn man so will, gleich in Form einer Publikation umsetzen konnte. Und ich habe damals für die, es gab damals noch die Vierteljahreszeitschrift der Rethikus-Gesellschaft, einen Artikel, ich habe 25, 30 Seiten irgendwie sowas geschrieben, der dann auch publiziert wurde. Und so kam ich eigentlich in Verbindung mit der Rethikus-Gesellschaft. Hab dann gelegentlich auch an Veranstaltungen des Vereins teilgenommen und im von mir bereits angesprochenen Universitätslehrgang für politische Bildung in Schlosshofen hat ja auch Gerhard Wanner österreichische Zeitgeschichte unterrichtet.
Richtig, ja.
Und da sind wir wieder quasi miteinander ins Gespräch gekommen und ich habe schon gesagt, wie der Zufall macht, mal so will. Ja, haben wir natürlich auch über unsere gemeinsame Vergangenheit gesprochen und Gerhard Wanner hat mir damals angeboten, ja, oder auch gefragt, ob mich das nicht interessieren würde, ja, für den Verein auch tätig zu werden. Das hat mich interessiert, weil damals hat Gerhard gerade am Thema Kindheit und Jugend in Vorarlberg 19. aber auch 20. Jahrhundert gearbeitet, ja, und hat einen Co-Autor gebraucht. Und so sind wir wieder in einer Zusammenarbeit gewesen, haben damals gemeinsam ein Buch geschrieben, Kindheit und Jugend in Vorarlberg. Und so kam ich dann eben auch
mehr und mehr
in die Rethikus-Gesellschaft hinein und wurde auch in den Vorstand gewählt. Und da bin ich bis heute.
Sehr gut.
Ich weiß schon, viele der Hörerinnen und Hörer werden jetzt vielleicht sagen, na ja, aber eigentlich, ja, wenn man sich ein bisschen auskennt in Vorarlberg, Johann-August-Merlin-Gesellschaft und die Rethikus-Gesellschaft, da gab es doch mal Diskussionen und da gab es Streit. Und ich muss sagen, heute sind wir in der glücklichen Situation, dass wir solche Dinge in der Vergangenheit lassen können. Ich habe nie...
Was war da ausschlaggebend? Das ist mir jetzt neu, nämlich diese Streit waren da...
Das waren inhaltliche Differenzen, zwischen den Vereinen.
Okay.
Ja. Das waren einfach verschiedene Ansätze, verschiedene Perspektiven, was die meiner Meinung nach Aufarbeitung vor allem der Zeit des Nationalsozialismus anlangte. Ich muss sagen, trotz dieser Doppelbindung an diese beiden Vereine niemals irgendwo etwas Negatives gehört. Ja. Okay, oder irgendwie den Vorwurf, wie kann man, wenn man bei der Rethikus-Gesellschaft ist, bei der Merlin-Gesellschaft Obmann werden. Wir sehen, es geht.
Und Hast du öfters gehört?
Nein, ich habe es nie gehört.
Ah, nie gehört?
Nie,
okay.
Niemals.
Das ist gut.
Darum muss ich sagen, bleiben wir produktiv, bleiben wir hier bei dem, was wir aktiv auch erforschen, gestalten, über die Vorarlberger Landesgeschichte herausfinden können. Und diese Differenzen, glaube ich, kann ich für mich zumindest, auch weil sie mit mir als Person nichts zu tun haben, so in der Vergangenheit liegen. Und ich glaube, für die meisten der Leute, die daran beteiligt waren, ist das auch kein Thema mehr.
Gibt es noch mehr Projekte, wo du sehr aktiv bist? Also Gewerkschaftsschule des ÖGB, Fachhochschule politische Bildung in Dornbirn, wo du seit 2018 tätig bist. Und auch als Kulturvermittler seit 2012 für das Jüdische Museum in Hohenems. Mhm. Das heißt, du machst dort Führungen für Schulklassen, für Erwachsene, nehme ich an. Wie hat es da begonnen? War das auch dann zeitgleich zu dem und hat dein Tag wirklich nur 24 Stunden?
Ja, es geht natürlich nicht alles auf einmal. Aber vielleicht zum Jüdischen Museum, ein Ort, der mir sehr am Herzen liegt, ja, den ich sehr zu schätzen gelernt habe in meiner Zeit als Mitarbeiter, ja. Wie kam es dazu? Das ist eine gute Frage. Ich habe für die Rettikus-Gesellschaft Führungen in Bregenz angeboten im Rahmen des Jahresprogramms, nämlich zu Orten in der Bregenzer Innenstadt, die Bezüge haben zum Thema Nationalsozialismus. Ja. Und bei einer dieser Führungen war damals Angelika Burin. Sie war in der Leitung der Pädagogik, der Vermittlungsabteilung des Jüdischen Museums damals tätig, eben mit dabei. Und Angelika hat an einem meiner Rundgänge eben teilgenommen und wenige Tage später mich angeschrieben, ob ich denn nicht im Jüdischen Museum beginnen möchte als Kulturvermittler. Und
wow,
das war für mich etwas, das mir große, große, große Freude gemacht hat, diese Anfrage. Und ich weiß es sehr zu schätzen und bin bis heute gerne. Leider nicht mehr so oft.
Muss man da einen Kurs machen, wenn man da anfängt? Oder wie funktioniert das?
Ja, ich habe mich halt eingelesen in die Materie. Mhm. Ja, viele der Rahmenbedingungen waren mir natürlich als ausgebildeten Geschichtelehrer jemand, der
sich aber es ist ja der jüdische Friedhof, dann die Mikwe, genau, die ja. Schule. Also
es gibt natürlich sicher sehr, sehr spezialisierte Themen und da lernt man auch nie aus. Das ist ja das Schöne daran.
Absolut, ja.
Genau. Und hier haben wir also einen Ort, der mir natürlich nicht nur durch diese Tätigkeit Freude bereitet, sondern auch, weil er ein Ort ist, auch hier schließt sich vielleicht ein Kreis, von dem ich sagen möchte, er ist politisch. Nicht parteipolitisch, aber ein Ort, an dem Menschen in einen Austausch kommen können zu Fragen, nicht nur aus der Vergangenheit, nicht nur aus der Geschichte jüdischer Kultur, sondern eben auch, was das für unsere Gegenwart bedeutet. Und ich war gestern gerade mit Schülerinnen und Schülern in München am NS-Dokumentationszentrum, das sich ja mit der Münchner Geschichte des Nationalsozialismus eben auch beschäftigt. Und die haben da einen neuen Slogan eben an der Außenfassade angebracht. History is not the past, sondern da gibt's Bezüge zur Gegenwart. Ja. Mhm. Und diese Frage, was hat das mit uns zu tun, verbindet eigentlich meine Tätigkeit als Geschichtelehrer, meine Arbeit für Erinnern.at, meine Arbeit im Jüdischen Museum bei der Johann-August-Merlin-Gesellschaft ebenso. Und vielleicht ist das die Frage hinter all den Themen, ja, und all diesen Tätigkeiten.
Mhm. Und dann nicht außer Acht zu lassen, die Forschung, die du ja auch noch machst. Also du möchtest immer noch publizieren und du bist aktuell auch an etwas dran, ich glaube auch schon wieder länger, längere Zeit, ja. Mhm. Darf man darüber sprechen?
Natürlich. Also es gab vor wenigen Jahren hatten wir den Jahresschwerpunkt bei Erinnern.at Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus und wir haben damals ein Unterrichtsmaterial mit Biografien aus ganz Österreich erstellt und hier zeigen sich ja auch ein paar so didaktische Ansätze. Das Lernen anhand von Biografien einer Lebensgeschichte ist was anderes, wie wenn es eben um Jahreszahlen geht, historisch-politisch gewachsene Strukturen, ja, ist eher abstrakt, eine Lebensgeschichte ist konkret. Und ich habe mir gedacht, ja, Vorarlberg, das wird sich machen lassen. Habe mich dann ein bisschen umgesehen, bin draufgekommen, da gibt's nichts. Also es wird natürlich erwähnt, dass Homosexuelle in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden, aber eine ausgearbeitete Biografie, die gab's nicht.
Nicht.
Und
völliges Tabu.
Ja, Tabu, man hat es zumindest nicht erforscht, ja, ja, bisher. Und das war natürlich auch etwas, das gut zum Auftrag der Johann-August-Merlin-Gesellschaft gepasst hat, nämlich bisher nicht beleuchtete Bereiche der Vorarlberg-Landesgeschichte eben ja anzusehen und kritisch zu betrachten. Und dann habe ich mal ein bisschen herumgefragt, ja, ob denn jemand der arrivierten und renommierten Historiker in Vorarlberg, Heinrich Pichler zum Beispiel, oder Werner Bundschuhn, wie sie alle heißen. Und ich bin dann draufgekommen, die Biografie, die muss ich wirklich selber ausarbeiten. Das hat mich dann lange Zeit beschäftigt.
Wie gehst du dann da vor? Also was ist so der Workflow?
Ja, also es gibt ein Archiv zur Verfolgung Homosexueller in Wien. Das ist das sogenannte Queen mit Q geschrieben und Wien. Mhm. Und da habe ich angefragt, und die haben mir dann einen Namen genannt, Edmund Lorenz aus Bludenz. Und da war ich eigentlich in Etappen ein Jahr lang dran. Ja, und habe jetzt eine Biografie vorlegen können, habe auch schon Vorträge dazu gehalten, auch an der Pädagogischen Hochschule ein Fortbildungsseminar für Lehrpersonen halten dürfen, im Zusammenhang auch mit dem Unterrichtsmaterial von Erinnern.at, da ist nämlich diese Biografie von Edmund Lorenzer enthalten. Und da gibt's jetzt was, aber da gibt's auch sicher noch mehr. Und in der Zukunft, glaube ich, könnte das ein Forschungsfeld sein, das sich lohnt, eben weitere Arbeit hineinzustecken.
Wow.
Oder auch die Geschichte von Selma Mitteldorf. Also wir haben ja bei Erinnern.at dieses Jugendsachbuch, das in einfacher Sprache eine wunderbare Vorbereitung ist für Lehrpersonen, nämlich wenn es darum geht, die Geschichte des Nationalsozialismus in Vorarlberg zu unterrichten. Kurze Kapitel, und da gibt es auch Biografien dazu. Und dann sehe ich eine Todesanzeige. Selma Mitteldorf, Oberfürsorgerin Dornbirn. Denke ich mal, der Name sagt mir nichts. Dann schaue ich gleich im Lexikon der Berlin-Gesellschaft nach, kommt der Name nicht vor. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit Meinrad Pichler und der hat mir gesagt, ja, er hat halt da den Hinweis gefunden, aber er hat eigentlich keine weiteren Quellen. Und jetzt war ich natürlich
motiviert, geweckt, oder?
Mehr herauszufinden. Ja. Höchst spannende Geschichte. Könnte man eine eigene Podcast-Episode dazu machen. Mhm. Kurz erzählt, Mutter aus der jüdischen Gemeinde von Hamburg, Vater Katholik, Weinhändler aus Hannover, Tochter Selma evangelisch getauft, macht eine Ausbildung zur Pflegeschwester, arbeitet am Moabiter Krankenhaus in Berlin, seit des Ersten Weltkriegs dann in der Soldatenpflege in Lazaretten, im Bereich der heutigen Tschechischen Republik, und kommt dann nach Wien an die damalige Reichsanstalt für Mütter- und Säuglingsfürsorge. Und da gab es eine Verbindung über die Firma FM Hämmerle, nämlich die Wiener Niederlassung Theodor Hämmerle. Mhm. Hämmerle hat auch Vereine gegründet und unter anderem war es mein Anliegen hier, vor allem der Frau Hämmerle und der Tochter, im Bereich der Säuglingsfürsorge eben eine Organisation in Vorarlberg in Dornbirn zu etablieren. Und so kam Selma Mitteldorf dann eben nach Dornbirn, wurde später zur Oberfürsorgerin von Vorarlberg. Ja, was ist die Verbindung zu dieser Todesanzeige? Aufgrund der jüdischen Herkunft ihrer Mutter, und offensichtlich muss die Frau gewusst haben, was auf sie zukommt, nimmt sie sich 10 Tage nach dem Anschluss, nach dem sogenannten Anschluss im Jahr 1938 in Dornbirn in ihrer Wohnung das Leben. Ja. Ich habe bis heute kein Foto von der Frau gefunden. Ich habe es versucht öffentlich, ich habe es versucht in Archiven, Personalakten, ich habe nichts gefunden.
Friedhof, wo sie beerdigt wurde.
Ich weiß, wo das Grabkreuz steht. Wir haben auch in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Dornbirn den Grabplatz gefunden. Das Grab gibt's nicht mehr.
Ich war bei deinem Vortrag im Theater am Saumarkt.
Ja, da habe ich sie erzählt.
Ja, genau, ja, genau. Das ist erzählt eben. Ja. Und das ist ja der Stadtfriedhof, oder?
Dann den Stadtfriedhof. Mhm. Und das Grab wurde dann aufgelassen, ich glaube, in den 50er Jahren. Und eine Freundin der Frau Mitteldorf hat das Grabkreuz übernommen. Das steht jetzt an einem Familiengrab am Wolfurter Friedhof.
Unglaublich, ja.
Leider kein Foto bisher.
Aber du machst weiter, also da gibt es noch sehr viel zu erforschen, oder? Wie würdest du der Aussage, die ich immer wieder höre, wenn wir sagen, wir machen eine Exkursion in eine KZ-Gedenkstätte wie Dachau oder Mauthausen, wo es heißt, ja, das bringt doch nichts mehr, das ist schon so lange her, jetzt dieses Jahr über 80 Jahre. Ich denke, in Zeiten des wieder aufkeimenden, salonfähig gewordenen Antisemitismus weltweit ist das ein Thema, aber viele Lehrpersonen wollen diese Strapazen nicht mehr auf sich nehmen und dann mit den Schülern nach München oder nach Oberösterreich fahren. Wie begegnest du Lehrerkollegen, die so eine Haltung haben?
Gut, ich meine, es gibt sehr viele Dinge, die wir auch vor Ort bearbeiten können mit Schülerinnen und Schülern. Ereignisse, Lebensgeschichten, die wir direkt in der Lebensumwelt von Schülerinnen und Schülern ansiedeln können. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ein anderer Ansatz und ich mag mich jetzt nicht vor einer Antwort drücken, aber das wäre jetzt, wenn jetzt Lehrpersonen mich anfragen, was kann ich tun,
eine
der Antworten. Ja? Also direkt Bezug zu nehmen auf die Lebensumwelt der Schülerinnen und Schüler, weil damit ist der Nationalsozialismus und auch in dem Zusammenhang Antisemitismus nicht etwas, das irgendwo in Deutschland geschehen ist oder in einem der Vernichtungslager im Osten, ja, sondern nein, direkt vor unserer Haustüre, durch Menschen, die hier gelebt haben.
Mhm.
Genau. Das andere wäre zu deiner Frage, wie umgehen mit Gedenkstättenbesuchen? Ja, ich führe das durch, auch mit Schülerinnen und Schülern. Die müssen aber gut vorbereitet sein und sie müssen nachbereitet werden. Was ich kritisch sehe, ist, wenn zum Beispiel Vorarlberger Klassen nach Wien fahren und dann steigen sie aus in Linz und besuchen dann Mauthausen für 3 Stunden und dann fahren die mit dem Bus wieder zum Bahnhof und dann weiter nach Wien. Und es gibt eigentlich keinen Raum, die Erlebnisse zu verarbeiten, die Erlebnisse zu reflektieren, auch belastende Eindrücke zu besprechen, ja, und das würde ich nicht machen, weil ich es nicht für...
Das war genauso bei meiner Zeit, bei meiner Schulzeit, und es gibt ja diesen Film, weiß nicht, ob du den kennst, Uploading Holocaust, und der beschäftigt sich genau mit dem.
Genau,
Also Vor- und Nachbereitung, immens
wichtig. Vor- und Nachbereitung, egal dabei, ob Dachau oder ob das Mauthausen ist, die haben sehr gute Vermittlungsangebote. Ja.
Mhm.
Also das Angebot vor Ort, das ist wirklich hochklassig. Ja.
Mhm.
Aber es kommt immer darauf an, was machen wir daraus. Ja.
Mhm.
Und besser etwas vor Ort zu machen, wie unreflektiert nach Dachau zu fahren und dann wieder in den Bus zu sitzen, weil alle müde sind und zurückzufahren. Weil dann haben wir eigentlich etwas, du hast von unserer Schulzeit gesprochen, du hast es sicher auch noch erlebt, dass Lehrpersonen oft von einer guten Motivation angetrieben, Schülerinnen und Schüler wie imprägnieren wollten, hin zu diesem nie mehr wieder, führen wollten, indem dass sie, Bilder von Leichenbergen gezeigt haben, Bagger, die Leichen in irgendwelche Gruben eben transportieren, und damit eigentlich dazu geführt haben, dass sich eine Haltung bei Schülerinnen und Schülern entwickelt, die ablehnend ist.
Ja, genau, so eine Abwehrhaltung,
damit, Genau, damit will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben, oder, nicht schon wieder dieses Thema.
Genau.
Und ich glaube, wir können es besprechbar machen. Wir können Schülerinnen und Schüler auch ermächtigen, an dem Thema dran zu bleiben, indem wir sensibel damit umgehen und auch mal damit fragen, was habt ihr für Gefühle, wenn ihr so etwas seht?
Hm.
Aber gleichzeitig auch zu sagen, es muss jetzt niemand in Tränen ausbrechen. Ja?
Ja.
Also mit dieser möglichen Überforderung einfach sensibel umzugehen. Ja, das ist auch etwas, was ich leider in meiner Fachdidaktik nur sehr rudimentär erfahren habe. Bei Erinnern.at ist uns das ein wesentliches Anliegen.
Mhm. Vielleicht eine abschließende Frage, lieber Johannes. Man hört da oft die Aussage, Geschichte wiederholt sich. Würdest du dem beipflichten?
Geschichte wiederholt sich.
Hergeholt, ja.
Naja, es gibt Ereignisse, die sind... Wie geht das Zitat? Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.
Mhm.
Ja. Also, ich würde jetzt ein bisschen davor Abstand nehmen zu sagen, wir haben eine Situation wie im Jahr 1933 oder wie in den frühen 30er Jahren. Ja. Nein, wir haben nicht das Jahr 1933. Das ist nicht der Fall. Ja.
Ja, da gab es auch noch keine KI.
Richtig.
Als Beispiel, ja.
Es sind völlig andere Rahmenbedingungen. Aber es gibt Entwicklungen und da glaube ich, wir können aus der Geschichte lernen und das ist auch etwas, was uns beide verbindet. Wir glauben ja wirklich, dass wir aus der Geschichte lernen können und dass es nicht nur akademische Disziplin ist, wo man irgendwas auswendig lernt und dann natürlich Einblicke und Kunde der Vergangenheit hat, sondern nein, es hat mit der Gegenwart zu tun. Und darum würde ich eher sagen, Geschichte reimt sich und das Lernen aus der Geschichte ist etwas, indem wir für unser Leben in der Gegenwart lernen können, für das Zusammenleben lernen können und auch vielleicht Antworten auf die Frage bekommen können, wie gehen wir denn eigentlich in der Gegenwart miteinander um?
Schön. Ja, ich danke dir herzlich für dieses ausführliche, tiefgründige Gespräch, für dein riesiges Engagement. Es bleibt spannend bei dir. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Elan und Durchhaltevermögen bei all diesen vielen wundervollen und spannenden Projekten.
Lieber Bandi, danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
Das war eine Folge von der Podcaster Bandi Tech.
Podcaster Bendy.